meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich darf Sie dann bitten, langsam wieder die sicherlich spannenden Gespräche in der Pause zu unterbrechen. Die können natürlich später fortgesetzt werden, aber wir müssen auch im Programm fortfahren. Und wir haben noch ausgesprochene, seinerseits, ihrerseits spannende Punkte zu klären. Sie haben eben gemerkt, dass in der juristischen Diskussion über die im engeren Sinne auf die Rechtslage der Lege Lata bezogenen Perspektiven hinaus wir auch schon in eine rechtspolitische Diskussion geraten sind. Das heißt, die Überlegung, die ja auch den Kern des ganzen Tages, Nachmittages bildet, tatsächlich dann auch im konkreteren juristischen schon mal ein bisschen ausgeforscht wurde. Das gelingt allerdings am besten, wenn man nicht nur naturwissenschaftlich, sondern auch geisteswissenschaftlich vorinformiert ist, und dem dient der jetzige Block. Wir werden zwei Vorträge erleben, die sich mit einerseits ethischen, andererseits mit sozialpsychologischen, vielleicht sozialethischen Erwägungen auseinandersetzen und damit, glaube ich, sich einerseits recht kongenial ergänzen und andererseits aber auch die Fragen, die wir schon aufgeworfen haben, nochmal vertiefen und vielleicht auch der einen oder anderen Antwort zuführen. Dafür ist es gelungen, zwei akademische Schwergewichte zu gewinnen, nicht im wörtlichen, sondern natürlich im übertragenen Sinne. Das ist deshalb wenig banal, weil Herr Ströbe als Sozialpsychologe sich unter anderem auch mit der Frage beschäftigt, warum manche Menschen Probleme haben, ihr Gewicht zu halten. Also das ist ein Spezifikum dessen, wenn Sie sich vielleicht fragen, was Sozialpsychologie eigentlich so macht. Wir haben einen der Pioniere dieses Forschungsgebiets Sozial- und Gesundheitspsychologie hier. Er hat einen ganz interessanten internationalen Werdegang, der ihn in verschiedene englischsprachige Länder, aber jetzt zum Schluss auch in die Niederlande geführt hat, mit Zwischenstationen natürlich in Deutschland. Demgegenüber hat Peter Dabrock seine theologische Ausbildung in Deutschland gewonnen, ist aber auch sehr international orientiert und wird entsprechend rezipiert. Ich will Ihnen die beiden Herren auch nicht näher vorstellen und insbesondere die zahlreichen Ehrungen, Mitgliedschaften und Ähnliches nicht aufzählen, sondern nur darauf hinweisen, dass Herr Ströbe Mitglied der Leopoldina ist und Herr Dabrock, das haben Sie ja schon gehört und heute gesehen, ist der Vorsitzende des Deutschen Ethikrats. Und damit darf ich dich, lieber Peter, ins Pult bitten.
Meine Damen und Herren, ich stehe an dieser Stelle für mich selber überraschend, weil die Phase offensichtlich der Grippe dazu geführt hat, dass unser geschätzter Kollege Herr Irrgang, der diesen Vortrag halten sollte, ganz, ganz kurzfristig, wirklich gestern quasi am späten Nachmittag, also für mich am späten Nachmittag, absagen musste, sodass ich Ihnen hier keinen ausgearbeiteten Vortrag vorstellen kann, Ihnen aber einige Überlegungen auf der Schwelle von Ethik und den bei Herrn Irrgang offensichtlich dem Titel nach angekündigt auch hermeneutischen und naturphilosophischen Überlegungen anbieten möchte. Bei Herrn Irrgang haben Sie ja den interessanten Obertitel »Wieder natürlich geht nicht«. Und ich möchte Ihnen zumindest darlegen, warum ich das in einer Perspektive für eine nachvollziehbare These erachte, in anderer Perspektive aber für eine problematische These erachte und vermute genau mit Blick auf die gerade von Steffen Augsberg angesprochen und in der letzten Runde schon eben auch mehr als angedeuteten rechtspolitischen Fragestellungen, ist das genau die Problematik, um die es geht. Und der Ethiker, die Ethik, hat eben die Aufgabe, auf diese Äquivokationen, auf diese Inkonsistenzen, Idiosynkrasien, wie Herr Winnecker es genannt hatte, aufmerksam zu machen, nicht nach dem Motto, dass wenn man den einen überführt, derjenige gleich als der nicht hinreichend Reflektierte dasteht, sondern in dem Sinne, dass die Ethik versucht, in einer pluralen und komplexen Gesellschaft einen Handlungskorridor, einen verantwortlichen Handlungskorridor oder was man heute in der EU nennt, Responsible Research and Innovation, mit zu bedenken und den zu identifizieren. Das tut die Ethik normalerweise als Reflexionstheorie der Moral, indem sie weder einfach moral verstärkend noch indem sie einfach sich der reinen Protestkommunikation hingibt, sondern indem sie eine Metaperspektive zu den moralischen Einstellungen, die auch in unserer Debatte hier ganz offensichtlich im Schwange sind, vornimmt und dabei gleichzeitig aber, so sie eine konkrete Ethik ist und sich nicht nur in abstrakten Überlegungen über moralische Prinzipien und Kriterien erschöpft, indem sie auch leitende Hintergrundtheorien und die Datenlage, um die es geht, reflektiert. Das ist eine wichtige Ergänzung. Normalerweise wird einfach gesagt, naja, wir müssen die Fakten zur Kenntnis nehmen und müssen dann schauen, wie wir unsere moralischen Intuitionen zu den Fakten in Beziehung bringen. Ich habe selbst jetzt gerade die Formulierung gewählt, Daten und Hintergrundtheorien stehen in einem Wechselverhältnis zueinander. Und das macht die Sache etwas komplizierter, als einfach zu sagen, die einen argumentieren mit den Fakten und die anderen argumentieren postfaktisch oder alternativfaktisch, sondern wir haben sehr häufig ein und denselben Sachverhalt in unterschiedlichen Kontexten mit unterschiedlichen Intentionen behaftet, auch schon wissenschaftstheoretisch mit unterschiedlichen Perspektiven betrachtet. Denken Sie darüber nach, wenn man sagt, was ist Leben, macht es einen Unterschied aus, ob das ein Molekularbiologe oder ein Evolutionsbiologe behauptet oder ob es jemand ist, der in die praktischen Wissenschaften beispielsweise in den Bereich der Medizin hineingeht. Auch da wird man möglicherweise zu unterschiedlichen Auffassungen kommen. Es wird eine unterschiedliche Feststellung beispielsweise über den Beginn des Lebens geben, unabhängig von den moralischen Einstellungen, die Personen haben, ob sie einen eher programmorientiertes Verständnis vom Lebensbeginn von den Genen haben oder eher ein systemisch orientiertes Verständnis. Da könnte man jetzt sagen, naja, das sind alles rein naturwissenschaftliche Differenzen. Ja, das sind sie und das soll auch nicht geleugnet sein. Aber natürlich kopieren sich, und das macht die Aufgabe der konkreten Ethik, wie wir sie eben auch im Ethikrat interdisziplinär betreiben, so anregend, dass hinter diesen wissenschaftstheoretisch-hermeneutischen Überlegungen sehr häufig weltanschauliche Differenzen stehen, die sich dann hineinkopieren in diese wissenschaftstheoretischen Differenzen. Und das aufzubröseln, scheint mir an dieser Stelle doch eine wichtige Aufgabe der Ethik zu sein, um diesen Korridor des Verhaltens eben zu identifizieren. Und ich will es Ihnen nur an einem Beispiel eben deutlich machen und dann das auch aufgreifen, was der Kollege Irrgang mit der These wieder natürlich gibt, es nicht angesprochen hat. Herr Hacker hatte es auch in seiner Einleitung auch schon erwähnt, dass die Unterscheidung zwischen natürlich und nicht natürlich genau in diesem Sinne hochgradig äquivok ist und sehr unterschiedlichen Kontexten angehört und häufig, ohne dass es diejenigen, die diesen Begriff benutzen, bewusst ist, von dem einen Kontext in den anderen Kontext hineinkopiert wird und es damit auch zu weltanschaulichen und politischen Differenzen kommt. Wenn Sie sich anschauen, wie der Natürlichkeitsbegriff in unseren Fragestellungen debattiert wird, so sehen Sie, dass er sehr unterschiedliche Verwendungen hat. Sie können eben den Natürlichkeitsbegriff verwenden im Sinne des Vertrauten, des Selbstverständlichen, des Normalen, des Authentischen, des Unverfälschten, des Echten, des Spontanen, des Stimmigen, des Harmonischen, des Proportionierten, des Vorgegebenen. Dessen, was als Vorgegebenes zu akzeptieren ist. Und Dieter Birnbacher, mit dem ich gestern noch die Gelegenheit hatte, über CRISPR-Cas im Humanbereich zu debattieren, hat gesagt, dass wir in diesem sozusagen Konnotationsgewitter von natürlich dem Begriff einen Natürlichkeitsbonus geben. Und Ähnlich wie dem Naturbegriff geht es wahrscheinlich auch dem Begriff lebendig oder organisch. All die haben sozusagen diese positiven Konnotationen, und die Gegenbegriffe nicht lebendig, künstlich, nicht organisch, sagen wir es mal vorsichtig, kommen eher schlecht weg und geraten eben in Beweislastigkeiten hinein, wenn man eine Transformation von dem angeblich Natürlichen zu dem Künstlichen, dem Technischen, dem Kulturellen, dem Geistigen vornehmen will. Sodass man sagen kann, man befürchtet eine Übergriffigkeit der zweiten Dimension, also nicht lebendig, künstlich, nicht organisch, gegenüber der ersten. Man befürchtet eine mangelnde Achtung gegenüber der ersten Dimension. Die ist etwas, was zu schützen ist. Und setzt sich sozusagen auf diese Art und Weise auch weltanschaulich politisch dafür ein. Diese Deutungen des Natürlichkeitsbegriffs sind solche, die man einer ersten Kategorie zuordnen könnte, die man als ein lebensweltliches Verständnis von Natur, Natürlichkeit bezeichnen könnte. Demgegenüber haben wir philosophische, theologische Verständnisse von Natur, die, wenn man durch die Geschichte der Philosophie hindurchgeht, natürlich allerlei Transformationen erlebt haben. Das ist, sind die alten platonischen, aristotelischen Verständnisse des Naturbegriffes, bei dem das Bleibende, das Wesen einer Sache gemeint ist, bis hin dann bei Descartes, wo wir eine Trennung zwischen der äußerlichen res extensa, die damit zu einem Gegenstand der Bearbeitung, der Technisierung wird, haben gegenüber der res cogitans, der intellektuellen Fähigkeit, der Sonderheit des Menschen und einem sehr komplexen, darauf will ich an dieser Stelle nicht eingehen, ineinander dieser beiden Welten, die aber dann doch auch strikte Mengen getrennt werden, aber in einer komplexen Weise miteinander verbunden werden, in Kants Kritik der reinen Vernunft. Zunehmend hat sich auch beim selbstkritisch werden der Vernunft gegen sich selber eine Naturalisierungstendenz des Naturbegriffes in der Philosophie auch eingespielt, indem die ursprüngliche Naturphilosophie, die nach dem Wesen der Dinge am besten auch noch in ihrem Zusammenhang gefragt hat, ein relativ schnödes Verständnis von Natur gewählt wird, das sich orientiert an einer sozusagen zweiten Reflexionsebene gegenüber dem Gegenstand der Naturwissenschaft, so trivial das klingen mag. Aber dann wird Naturphilosophie einfach zur Reflexionstheorie der Naturwissenschaften. Und genau diese Naturwissenschaften, das zeigt schon der Siegeszug nicht nur durch die Aufklärung, sondern vor allen Dingen durch die praktischen Konsequenzen im 19. und 20. und 21. Jahrhundert, werden die entscheidenden Deuter dessen, was man unter Natur verstehen kann, daraufhin, dass der Gegenstand, dem man sich zuwendet, der jedenfalls auf einer ersten Ebene irgendetwas mit Erfahrungsbezug zu tun haben sollte, selbst wenn es sozusagen in der Physik dann sehr spekulativ wird, analysierbar ist, und dass auf diesen Analysen kausale Gesetze erkannt werden, aus denen sich dann Voraussagen für weitere Ereignisse tätigen lassen können. Das ist eben dann ein sehr stark sozusagen analytischer Naturbegriff, der dann auf der Grundlage dieser Analysen dann auch wieder in der Tat Synthesen ermöglicht. Also Analyse ist an dieser Stelle kein Gegensatz zu einer späteren Synthese. Diese drei Verständnisse, das lebensweltliche, das philosophisch-theologische und das naturwissenschaftliche Verständnis von Leben, ringen um ihre Deutungshoheit in einer Gesellschaft. Und wenn wir auch an dieser Stelle, und ich greife das ja noch einmal auf, was ich in meiner Begrüßung gesagt habe, darum ringen, wie wir im Sinne von Responsible Research and Innovation eine Gesetzeslage für dieses Land im europäischen Orchester auf den Weg bringen können, müssen diese drei Dimensionen miteinander in ein Gespräch bringen. Ich glaube, das ist die große, bittere Lehre, die aus der Vergegnungsgeschichte um die grüne Gentechnik gezogen werden muss. Man kann von Seiten der Wissenschaft noch so lange beklagen, dass die Öffentlichkeit doch nicht wahrgenommen hat, wie die Fakten nun einmal wirklich sind. Und trotzdem haben wir das Ergebnis, was wir haben. Und man fragt sich, woran liegt das Ganze? Offensichtlich nicht einfach an den Fakten, offensichtlich vielleicht schon eher an der Überzeugungskraft der Wissenschaftler. Man hat deswegen in einer zweiten Welle des Umgangs mit solchen äquivoken Begriffen wie dem der Natur versucht, ganz stark auf Transparenz und Partizipation zu setzen. Wir merken aber in dem Zeitalter von Echokammern und Filterblasen, dass es zunehmend schwierig wird, dieses hehre Ideal der Partizipation einfach so weiter durchzusetzen. Das heißt, wenn wir uns im Sinne einer konkreten Ethik, die auf eine Governance-Strategie, die verantwortlich ist, zugehen wollen, dann müssen wir zum einen diese unterschiedlichen Begrifflichkeiten, diese unterschiedlichen Konnotationsfelder uns vor Augen halten und müssen zum anderen, und das wird, glaube ich, die große Aufgabe sein, dafür sorgen, dass das Vertrauen in nicht nur die Wissenschaft, sondern in die Joint Ventures, die zwischen Wissenschaft und Industrie durchgeführt werden, nicht abnimmt, sondern eher zunimmt. Und das setzt an beim Stil der Argumentation unter und miteinander und führt sich fort in der organisationellen Gestaltung derjenigen, die die wissenschaftlichen möglichen Durchbrüche eben umsetzen, sie also sozusagen auch zu Geschäftsmodellen erklären können wollen, daran, was man heute als Institutionenvertrauen bezeichnet. Daran wird es auch hängen, ob es gelingt, diese in der Tat komplizierte, spannungsreiche Dynamik zwischen den unterschiedlichen Naturbegriffen nicht als ein Totschlagargument für mögliche Entwicklung in einem Feld aufbauschen oder aufbringen zu können, in der eine glatte Unterscheidung zwischen natürlich und nicht natürlich, das hatte Herr Hacker schon in seiner Begrüßungsrede ganz deutlich klar gemacht, eigentlich immer schwerer fällt und es darauf ankommt, was wir hinter diesen Begriffen eigentlich meinen, was wir damit vertreten. Und uns das wechselseitig deutlich zu machen, das dürfte eine auch ethische Aufgabe, auch eine Ethik des Diskurses an dieser Stelle sein und nicht nur eine Diskursethik. Vielen Dank.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, mein Vortrag wird nicht über die Notwendigkeit einer Gesetzesänderung gehen. Das gehört nicht zu meinem Kompetenzbereich. Ich werde hingegen über eine Gruppe von Menschen sprechen, die bisher eigentlich noch kaum erwähnt wurde, nämlich die Verbraucher, die das gentechnisch veränderte Nahrungsmittel im Endeffekt essen müssen oder auch nicht essen werden. Ich präsentiere eine sozialpsychologische Analyse der Gründe für die breite gesellschaftliche Ablehnung dieser Nahrungsmittel sowie der Konsequenzen, die sich daraus für eine mögliche Gesetzesänderung ergeben. Wie eine Eurobarometer-Umfrage im Jahre 2010 zeigt, sind die Meinungen der Deutschen sogar noch negativer als die der Europäer insgesamt. Die roten Balken sind die Deutschen, die blauen Balken Europa insgesamt. In der Sozialpsychologie werden Meinungen als Ausdruck sozialer Einstellungen interpretiert, also der Tendenz, ein Einstellungsobjekt, etwa GV-Nahrung, positiv oder negativ zu bewerten. Einstellungen sind in der Regel eine der Hauptdeterminanten von Verhaltensabsichten und Verhalten. Die Determinanten der Einstellung zur GV-Nahrung wurden in einer Reihe von Studien untersucht, die folgendes Bild ergaben. Erwartungsgemäß sind die wahrgenommenen Risiken sowie die Vorteile des Verzehrs von GV-Nahrung zwei wichtige Einflussfaktoren. Da Verbraucher aber kaum in der Lage sind, diese Risiken zu beurteilen, denn die meisten haben wenig Kenntnis von Gentechnik und genetischer Veränderung von Nahrungsmitteln, wird die Wahrnehmung von Risiken stark vom Vertrauen der Verbraucher in Obrigkeit und Nahrungsmittelindustrie beeinflusst. Dieses Vertrauen spielt auch eine Rolle bei der Wahrnehmung von Vorteilen, da Verbraucher nicht beurteilen können, ob beispielsweise bestimmte funktionelle Nahrungsmittel tatsächlich die Gesundheitsvorteile mit sich bringen, die die Werbung verspricht. Die Einstellung zu GV-Nahrung sind häufig in ein Netzwerk von allgemeinen Einstellungen und Werten eingebettet. Da GV-Nahrung als nicht natürlich wahrgenommen wird, ist naheliegend, dass Verbraucher, die eine Vorliebe für biologisch angebaute Produkte haben, GV-Nahrung negativ bewerten. Das Gleiche ist von Menschen zu erwarten, die sich selbst als grüne Verbraucher bezeichnen, eine Identität, die vermutlich mit einer Vorliebe für biologisch angebaute Produkte sowie einer Sorge für die Umwelt einhergeht. Und schließlich gibt es Konsumenten, die sich selbst moralisch verpflichtet fühlen, keine GV-Nahrung zu verzehren. Diese Gruppen sind vermutlich in ihren Einstellungen zu GV-Nahrung sehr schwer oder überhaupt nicht beeinflussbar. Während es für Wissenschaftler sinnvoll erscheinen mag, für die Risikobewertung zukünftig vor allem auf die spezifischen Eigenschaften neuer Pflanzensorten und nicht auf den Prozess ihrer Erzeugung abzustellen, sollte dies nicht für die Kennzeichnung von GV-Nahrung gelten. Die Ergebnisse der 2010 durchgeführten Eurobarometer-Umfrage zeigen, dass Verbraucher der Prozess der Erzeugung von größerer Bedeutung ist als die Eigenschaften des Produktes. Statt die Abneigung der Verbraucher gegen GV-Nahrung dadurch zu umgehen, dass man genetisch veränderte Nahrung nur dann kennzeichnet, wenn die Eigenschaften der neuen Pflanzensorten nicht durch Züchtung hätten erreicht werden können, sollte man versuchen, deren Einstellung zu GV-Nahrung zu verbessern. Sozialpsychologen unterscheiden zwei Strategien der Beeinflussung, nämlich Überredung, etwa durch Werbekampagnen und den Gebrauch von Anreizen, beispielsweise Preissenkungen. Für Überredung gäbe es nach der vorangegangenen Analyse hauptsächlich zwei Ziele, nämlich die Furcht vor den Risiken zu reduzieren und mögliche Vorteile von GV-Nahrung zu betonen. Beide Strategien haben ihre Nachteile. Bei Argumenten über die Sicherheit von GV-Nahrung stößt man auf die bereits erwähnten zwei Probleme, nämlich Defizite bei Verbrauchern sowohl in der Kenntnis der Genetik als auch im Vertrauen in die Obrigkeit, übrigens auch im Vertrauen in die Wissenschaft. Viele Verbraucher meinen, dass ein Wissenschaftler gar nicht genau verstehen, was die Probleme sein könnten. Beim Versuch, Verbraucher auf mögliche Vorteile von GV-Nahrung hinzuweisen, ergibt sich die Schwierigkeit, dass bisherige GV-Produkte kaum Vorteile für Verbraucher haben. Die genetische Veränderung von Pflanzen beschränkt sich hauptsächlich auf zwei Eigenschaften: Resistenz gegen Schädlinge oder gegen das Unkrautvertilgungsmittel Glyphosat. Dies erklärt, warum GV-Nahrung bei Bauern wesentlich beliebter ist als bei Verbrauchern. Viel effektiver wäre deshalb die Beeinflussung durch Anreize, nämlich Preissenkung. In einer im Jahre 2005 in Europa durchgeführten Umfrage erklärten über 40% der Befragten, dass sie GV-Nahrungsmittel sicherlich oder möglicherweise kaufen würden, wenn diese billiger wären als konventionell angebaute Produkte. Eine Gruppe von Forschern von der Universität von Otago in Neuseeland überprüften die Gültigkeit dieser Aussage mit einem Experiment. Sie stellten in 6 europäischen Ländern Straßenstände auf, in denen sie biologisch angebautes Obst, konventionell angebautes Obst und nicht mit Unkrautvertilgungsmitteln besprühtes GVO-Obst verkauften. Tatsächlich waren alle 3 Sorten identisch, was den Käufern dann nach der Kaufentscheidung mitgeteilt wurde. Wenn alle 3 Obstsorten zum selben Preis angeboten wurden, wurde nicht überraschend biologisch angebautes Obst häufiger gekauft als konventionell angebautes oder GV-Obst, trotz der Geschichte mit den Unkrautsvertilgungsmitteln. Das hat anscheinend nicht arg geholfen. Als aber das GV-Obst gegenüber dem konventionell angebauten Obst auf um 15% verbilligt und das biologisch angebaute Obst um 15% verteuert wurde, wurde GV-Obst zum Bestseller und eroberte einen größeren Marktanteil als die anderen beiden Obstsorten. Das Experiment wurde in der Nähe von Koblenz durchgeführt. Wir wissen natürlich nicht, ob andere Menschen ähnlich reagieren würden. Ein vergleichbares Experiment in Norwegen, in dem angeblich genetisch veränderter Lachs verkauft wurde, zeigte allerdings, dass Preisnachlass und Gesundheitsvorteil den Verkauf von Gehfisch deutlich weniger beförderten als den Verkauf von Obst. Dieser Befund zeigt, dass Verbraucher sehr wohl zwischen verschiedenen GV-Produkten unterscheiden können. Obwohl alle genetisch veränderten Produkte als weniger natürlich und damit auch weniger akzeptabel angesehen werden als nicht genetisch veränderte, ist die Einstellung gegenüber tierischen GV-Produkten deutlich negativer als gegen genetisch veränderten Pflanzen. Bei pflanzlichen Produkten wird transgenetische Veränderung, nicht überraschend, deutlich negativer beurteilt als cisgenetisch. Was an dieser Folie interessant ist, das hatte ich schon erwähnt, ist, dass das relativ wenig Effekt auf die Notwendigkeit von Kennzeichnung hat. Also obwohl cisgenetisch an sich wesentlich besser beurteilt wurde als transgenetisch, waren die Leute doch der Meinung, dass alles genetisch veränderte Pflanzen gekennzeichnet werden müssten. Während also die Prognose für genetisch modifizierte Tierprodukte wenig günstig ist, lassen Forschungsergebnisse vermuten, dass eine ausreichend große Gruppe von Verbrauchern GV-Obst und Gemüse kaufen würde, wenn dieses deutliche Vorteile gegenüber konventionell oder biologisch angebauten Produkten hätten, und zwar Vorteile, die der Verbraucher direkt überprüfen kann, da Überprüfbarkeit wichtig ist wegen des geringen Vertrauens der Verbraucher in der Nahrungsmittelindustrie. Meiner Ansicht nach wäre neben dem Preisnachlass eine Geschmacksverbesserung ein wichtiger Vorteil, den man mit genetischer Veränderung erzielen könnte. Wenn genetische Veränderung dazu führen würde, dass Erdbeeren wieder nach Erdbeeren schmecken und Tomaten nach Tomaten, würde sich dies zusammen mit einem Preisnachlass vorteilhaft auf den Verkauf auswirken. Ob allerdings der Arctic Apple, der so genetisch verändert wurde, dass das Fruchtfleisch nach dem Schneiden nicht braun wird, die Verbraucher überzeugen wird, bleibt noch zu sehen. Die Möglichkeit eigener Erfahrung mit GV-Nahrungsmitteln, die man in Deutschland bisher nicht hat, dürfte zu einer weiteren Verbesserung der Verbrauchermeinungen führen. Das sind also die Schlussfolgerungen aus meinem Vortrag, dass der Prozess für Verbraucher wichtig ist und dass statt zu verbergen, dass ein Produkt GV verändert ist, sollte man lieber versuchen, die Einstellungen zu GV-Veränderungen zu verbessern, was meiner Ansicht nach möglich ist. Nicht durch Informationen, auch nicht dadurch, dass man sagt, dass die Millionen Liter Wasser sparen. Ich glaube nicht, dass das unbedingt viele Verbraucher dazu bringen wird, ein Produkt zu kaufen. Wir haben das mit Automobilfahren probiert. Wir haben Leuten, die an sich umweltbewusst waren, mal jeden Abend zurückgemeldet, wie viel Dreck sie in die Umwelt durch ihr Autofahren gebracht haben. Und es hatte keinen signifikanten Einfluss auf die Kilometer, die von dieser Gruppe gefahren wurde. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
Ja, meine Damen und Herren, wir sind schon etwas über die Zeit, aber selbstverständlich müssen wir uns die Zeit nehmen, um über diese beiden hochspannenden Vorträge zu debattieren. Ich will aber gar nicht ab der knappen Zeit irgendwie selbst was sagen, sondern zunächst ins Auditorium fragen, ins Publikum fragen. Haben Sie an die beiden Vortragenden Rückfragen, Anmerkungen?
Rehberger, Forum Grüne Vernunft. Ich habe an Herrn Ströbe eine Frage. Es ist nicht Ihre Schuld, dass Sie einen Vortrag gehalten haben, der mit Ethik nichts zu tun hat. Das ist kein Vorwurf. Aber ja, an sich die Überschrift war ein bisschen anders, aber da können Sie nichts dafür. Aber mich interessiert Folgendes. Seit über anderthalb Jahren liegt im Deutschen Bundestag eine Petition von 2600 Bürgerinnen und Bürgern vor, die darauf abzielt, dass der Bundestag alles ihm Mögliche machen möge, damit alle Lebensmittel und sonstigen Produkte des täglichen Bedarfs, auch Medikamente, die wir zu uns nehmen, dass all die, soweit Gentechnik drinsteckt, auch als solch gekennzeichnet werden. Die rot-rot-grüne Mehrheit des Bundestags blockiert jede Antwort. Wir haben hier einen Vertreter sitzen, vielleicht werden wir da nachher etwas hören. Wie sehen Sie das? Ist es sinnvoll, den Bürgerinnen und Bürgern zu sagen, dass sie von morgens bis abends bereits gentechnisch veränderte Produkte zu sich nehmen? Oder ist es sinnvoller, ihnen das lieber nicht zu sagen? Frage an Sie. Und an Herrn Dabrock habe ich eine Frage, die in den ethischen Bereich gehört, aber vielleicht ganz simpel ist, aber vielleicht auf der anderen Seite auch ganz wichtig. Die Menschheit wächst. Dramatisch. Bis zur Mitte des Jahrhunderts, dann wird sich aus vielerlei Gründen eine etwas andere Entwicklung ergeben. Aber es kommen zu den im Moment 7,5 Milliarden, noch 2 Milliarden oder vielleicht noch ein bisschen mehr Menschen dazu. Wenn man davon ausgehen muss, dass die Hektarerträge nur mit Hilfe der Gentechnik wirklich nachhaltig verbessert werden können, erhöht werden können, dann ist meine Frage: Sollte man lieber, was zum Beispiel ein Vertreter des BUND vor einiger Zeit in einer öffentlichen Veranstaltung in Sachsen-Anhalt gesagt hat, ist es dann besser, sich auf den Standpunkt zu stellen, es gibt zu viele Menschen und wir wollen keine Hektarerträge, damit eben die Kinder dann in Asien, Afrika möglichst massenweise sterben? Oder ist es unter ethischen Aspekten die richtige Antwort, dass wir diejenigen Pflanzen anbauen, die dazu beitragen, dass möglichst alle Menschen, die leben, auch ernährt werden können?
Ja, also die Erfahrung in den USA hat ja gezeigt, dass zu versuchen, Informationen über gentechnische Veränderungen von den Bürgern fernzuhalten, im Endeffekt scheitern. Da hat der Kongress ein Gesetz erlassen wollen, dass gentechnisch Produkte nicht gekennzeichnet werden sollen, mit dem Argument, dass sie genauso sicher sind wie andere Produkte, wäre das eine Benachteiligung. Darauf haben die Länder, Connecticut und so weiter, Gesetze eingeführt, die doch vorgeschrieben haben, gentechnisch Produkte zu kennzeichnen. Und das hat dann dazu geführt, dass der Kongress jetzt ein Gesetz zur Kennzeichnung eingeführt hat. Allerdings muss es nicht auf die Produkte geschrieben werden, sondern es wird eine Kennzeichnung, die Menschen mit ihrem iPhone lesen können, wenn sie eins haben und so weiter. Gut, also ich bin der Ansicht, dass wir die Einstellungen zu gentechnisch veränderten Produkten nie verändern können, wenn wir den Leuten überhaupt nicht zu erkennen geben, dass sie solche Produkte benutzen. Meiner Ansicht nach ist der Weg eine Kennzeichnung. Und zweitens müssten endlich Dinge produziert werden, die dem Verbraucher was nützen. Wieso sollen Verbraucher irgendwas essen, von dem sie fürchten, dass es gesundheitsschädlich ist, wenn es für den Verbraucher überhaupt keinen einzigen Vorteil hat? Bisher wurde durch gentechnische Veränderung wurden hauptsächlich Vorteile geschaffen für Monsanto, für die Bauern, aber nicht für die Verbraucher. Es gibt ein paar Dinge, aber die sind also, ich meine, den Golden Rice und so weiter, die sind aber hier in Deutschland also nicht sehr relevant. Ich würde mal meinen, dass es in Deutschland, ich meine, da wird es eh nicht verkauft, aber dass es bisher kaum Produkte gibt, die für Verbraucher wirklich attraktiv sind. Und das müsste man machen. Und ich glaube, wenn man das machen würde, würden sich die Verbrauchermeinungen auch ändern.
Ja, ich danke Ihnen für die wichtige Frage, die mir die Gelegenheit gibt, tatsächlich auch nochmal mit Blick auf unser Themenfeld das allgemeine Schema, was ich ja nur aufgemacht hatte, noch einmal anzuwenden. Und Ihre Frage hat eben einen ganz offensichtlichen Konflikt identifiziert. Und das ist genau das, was wir eigentlich in der Ethik immer bearbeiten müssen, dass zwei Güter, zwei Werte gegeneinander stehen und dass man schaut, dass man einen Ausgleich findet, keinen schlechten Kompromiss, sondern einen möglichst guten Ausgleich zwischen diesen zwei, in diesem Fall ja nicht Werten, sondern Gütern. Nämlich auf der einen Seite sicherlich Überlegungen von Biodiversität und der Aufrechterhaltung von Ökosystemen und auf der anderen Seite natürlich auch das Überleben von Menschen, von einzelnen Menschen eben auch, bei denen man zynisch sagen könnte, ist doch gut, wenn viele sterben und wir damit die anderen Probleme los sind. Ich habe das tatsächlich, als ich Anfang des Jahres auf einer CRISPR-Cas-Konferenz war, als eine ernsthafte Frage bekommen, dass mir jemand sagte, was hast du irgendwelche Ökoprobleme mit Blick auf Gene Drive? Das ist ja auch die eine Seite, aber das andere ist doch, wäre doch gar nicht schlecht, wenn mehr Menschen an Malaria sterben würden. Hat mir ein Mensch gesagt. Und letzte Woche bei einer anderen Veranstaltung, als ich die Bedeutung von Ökosystemen auch nochmal herausgestellt habe, meldet sich einer und sagt, was sollen die ganzen blöden Ökosysteme? Meine Frau ist an Malaria gestorben. Ja, dann sitzt vor Ihnen einer und sagt, das ist keine abstrakte Frage irgendwo in Afrika, sondern meine Frau ist an Malaria gestorben. Also mein Leben, meine Liebe habe ich da lassen müssen an dieser Krankheit. Das ist, glaube ich, damit man das nicht nur so in abstrakto formuliert, die Spannung, die dahinter steckt. Und von der Perspektive würde ich gerne das in ethischer Hinsicht aufgreifen. So habe ich Sie verstanden, Herr Nickli, als Sie gesagt haben, lassen Sie uns Genome-Editing und Habitat-Editing zusammenbringen. Ich habe das so verstanden, dass die Versuche nachhaltig, und ich bringe dieses komische Wort, urtümliche Arten, die wir auch brauchen, auch unter dem bedeutenden landwirtschaftlichen und ethischen Kriterium der Nachhaltigkeit und der Diversität nicht aufgegeben werden, wir aber auf der anderen Seite natürlich auch mit so gewaltigen, global betrachtet, Problemen konfrontiert werden, dass wir wirklich sagen müssen, nein, das eine tun, das andere nicht lassen und versuchen, die beiden Dinge so miteinander zusammenzubringen, dass wir die Vorteile dieser beiden emblematisch genannten Ideen zusammenziehen. Und ich glaube, das ist tatsächlich die einmalige Chance, die wir mit Genome Editing haben, dass viele der Dinge, die gerade genannt wurden, mit Blick auf die Skepsis der Verbraucher zu GVOs überwunden werden können, wir trotzdem eine Effizienz reinkriegen, die Sie angesprochen haben, und wir trotzdem den Gesichtspunkt von Resilienz, Retinität, Biodiversität, Nachhaltigkeit trotzdem noch wahren. Das wäre, glaube ich, auch unter ehrlichen Perspektiven, natürlich wäre es schön, wenn wir das alles nicht bräuchten, aber global scheint es anders zu sein, die Dinge so zusammenkriegen.
Ich habe jetzt hier im von uns aus gesehen linken Block noch drei Meldungen und würde es dabei dann auch gut sein lassen, aus Zeitgründen. Also, ach, ja.
Ja, also ich habe eine kurze Nachfrage, und zwar, das waren kurze Vorträge, war spannend, ja. Wir reden ja auch über Gesetze, die nächsten Generationen betreffen werden. Und mich würde sowohl bei der Empfindung von Natürlichkeit oder der Darstellung von Natürlichkeit als auch bei den Verbrauchern interessieren, wie sich das in den Altersgruppen ausspreizt, weil da sind ja nur auch Altersgruppen dabei, die für diese 30 Jahre Gentechnik negativ konnotiert ist. Ja? Also ist das irgendwas, auch was sich auswächst, oder wie ist die Generation der 20- bis 40-Jährigen dabei, oder wie ändert sich das und ändert es sich überhaupt, sind das allgemeine Empfindungen?
Also ich habe zu Altersgruppen, kenne ich keine Daten. Die Daten, die ich kenne, lassen vermuten, dass etwa die 50% der Verbraucher in Deutschland gentechnisch veränderte Produkte nicht kaufen werden, egal. Ja, natürlich, aber wenn sie gekennzeichnet sind, nicht kaufen werden. Aber dass die andere Hälfte der Verbraucher sehr wohl zum Beispiel sagt, wenn da ein Preisnachlass gäbe oder andere Vorteile, würden wir das kaufen. Und das würde meiner Ansicht nach ausreichen, um das ökonomisch sinnvoll zu machen. Ob das anders sinnvoll ist, ist nicht eine Frage, zu der ich mich als Sozialpsychologe äußern kann.
Ja, hallo, mein Name ist Rüdiger Trojok. Ich bin Technikfolgenabschätzer am KIT, auch bekannt als Biohacker in Deutschland. Ich habe jetzt hier Ihre Argumente gehört, dass es nicht überzeugend genug ist, dass es billiger sein muss und so weiter. Aber ich glaube, Herr Dabruck, Sie haben das, glaube ich, im Eingangsstatement gesagt, dass es ein kulturelles Unbehagen gibt gegenüber dieser Technologie. Und das ist doch nichts, was man mit rationalen Argumenten greifen kann eigentlich. Und was ich in der Diskussion der Wissenschaftler gehört habe mit diesem Habitat-Editing, das finde ich persönlich sehr, sehr ansprechend. Aber ich glaube fast, dass es mehr eine ästhetische Wahrnehmung der Umwelt ist, die hier zur Diskussion steht. Ob man das jetzt gut findet, wie stark das modifiziert wird, ob die Blume jetzt gelb oder rot sein soll, die da im Garten wächst und so weiter. Und wäre es da eigentlich nicht eher sinnvoll, einen fast schon irrationalen Zugang zu dem Thema zu suchen und zum Beispiel mehr der Kunst zu überlassen? Was hier ein Thema ist, was noch nicht angesprochen, ansatzweise zur Diskussion gestellt wurde und was übrigens auch im Gesetz nicht erwähnt wird, im Gentechnikgesetz, was meines Erachtens nach übersehen sein muss. Was halten Sie davon?
Also, ich glaube, wenn ich darauf antworten muss oder wenn ich darauf antworte, dann kann ich das einerseits tun, indem ich sozusagen die reine Distanzperspektive des Beobachters einnehme oder desjenigen, der auch in normativer Perspektive eine Überlegung hat, wie man im Sinne des Responsible Research and Innovation, sagen wir mal vorsichtig formuliert, den Zugang zu diesen Möglichkeiten nicht völlig verschließt. Ich glaube, so muss man es hier in Deutschland tatsächlich formulieren. Auf der geltungstheoretischen Ebene, also der Beobachterebene, würde ich tatsächlich, ich hatte gerade schon eine gewisse Kontroverse dazu, ist es ja auch, dazu dienen ja auch diese Veranstaltungen, dass ich in meinem Eingangsstatement eben gesagt habe, dass ich glaube, dass diejenigen, die Beweislast haben, die gegen den Anschein, dass es hier sozusagen in den Produkten zwischen Pflanzenzüchtung und oder auch natürlich, in Anführungsstrichen natürlich vorkommenden Produkten und Genome-Editing veränderten Produkten keinen Unterschied gibt, dass die Beweislast haben. Das könnte man ja unter dem Vorsorgeprinzip möglicherweise eben anders behaupten. Wenn ich das umsetze auf die Ebene der Moralumsetzung, das Responsible Research and Innovation, dann würde ich tatsächlich sagen, dass wenn wir identifiziert haben, dass wir Verantwortung fürs Tun und das Unterlassen von wichtigen Möglichkeiten haben, dass wir dann über die Dinge nachdenken, die sie sozialpsychologisch identifiziert haben. Das sind dann nicht nur sozusagen moralisch schlechte sozusagen Überlegungen, sondern das sind eben genau solche, die dann Emotionen ernst nehmen. Deswegen haben Sie auch von Überreden und nicht Überzeugen. Ich dachte, wo bleibt Überzeugen bei Ihnen? Haben Sie von Überreden und Anreizen als Modi sozusagen der Performance gesprochen. Und eine weitere Möglichkeit wäre für mich, jedenfalls schon in solchen Diskussionen, Sie haben das gerade jetzt mehrfach sozusagen durch Invektiven betrieben, zu sagen, dass es natürlich eine große performative Widersprüche gibt zwischen dem, was man auf der einen Seite sozusagen theoretisch beklagt und auf der anderen Seite bei sich oder anderen zunehmend immer wieder akzeptiert. Und ich glaube, diese performativen Widersprüche, das ging mir eben in den letzten Wochen so, muss man dann auch, und da sind wir wieder bei Ihren Emotionen, an Geschichten festmachen, dass man nicht ganz abstrakt redet über irgendwelche statistischen Zahlen, sondern dass man einem Menschen begegnet, dem dieses Schicksal widerfährt. Das glaube ich, also diese Art der Emotionalisierung, also Narrative mit hineinzubringen, das scheint mir ein wichtiger Punkt auch zu sein, und dann wird man sehen, was vielleicht auf diese Weise passiert. Es scheint mir jedenfalls ethisch nachvollziehbar, solche Dinge zu tun. Wenn die Beweislastfragen geklärt sind, das will ich auch deutlich sagen, das können Sie gleich sagen. Nicht? Dass wer die, also ob vielleicht doch Beweislastgründe gibt, zu sagen, nein, das Ganze sollte man lassen. Ich habe Sie bis jetzt noch nicht gehört, aber vielleicht sind Sie ja da.
Wir sind sehr knapp in der Zeit. Herr Ströbe wollte noch ein kurzes Statement abgeben, und dann würde ich die anderen um Verzeihung bitten, dass wir dann aus Zeitgründen das zurückziehen müssen.
Ja, ich wollte nur sagen, dass die Tatsache, dass Menschen genetisch veränderte Nahrungsmittel zu sich nehmen, es aber nicht wissen, keinen Einfluss auf ihre Einstellungen hat. Die Amerikaner essen seit Jahren alle sehr viel genetisch veränderte Nahrungsmittel. Ich glaube, sie sind beinahe die größten Verbraucher. Trotzdem sind nahezu der Hälfte der Amerikaner der Meinung, dass genetisch veränderte Nahrungsmittel gesundheitsschädlich sind und nicht gegessen werden sollen.
Ich hätte jetzt trotzdem gerne, ich bin aus der Schweiz angereist und habe bisher das Wort nicht gekriegt, trotz mehrfachem Versuch. Und ich möchte hier nur eines, auch aus Zeitmangel, hier noch einwerfen. Offenbar ist in der ganzen Leopoldina bei all diesen hochgeladenen Herren der eine Begriff nicht bekannt, nämlich Genomic Misconception. Das heißt, auf Deutsch übersetzt, dass die Mutationsvorgänge, die künstlichen und die natürlichen, identisch sind. Und das ist von den besten Wissenschaftlern dieser Welt mehrfach publiziert worden. Ich habe das selber 2014 noch zusammengefasst. Das heißt also mit anderen Worten, die Wissenschaft könnte konfliktlösend Dinge beitragen, die ja nicht einmal bekannt sind. So wie zum Beispiel, dass die meisten Weltwirtschaftspflanzen, die stammen von natürlichen monodominanten Beständen ab, haben also schon ganz natürlich die Eigenschaft, Monokulturen darzustellen. Also es gäbe noch einen ganzen Haufen solche Dinge, die konfliktlösend aus der Naturwissenschaft heraus sind. Nur ist es das Komische, dass diese Dinge nicht bekannt sind.
Ja, Herr Weigel hat, glaube ich, dazu aber auch schon was gesagt, und es geht ja in Ihre Richtung, das ist eben schwer zu überzeugen. Vielen Dank.